Ja, damit steht schon klar und fest, worum es heute geht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nun gut, das habt ihr, wenn ihr einen Andachtskalender habt, das habt ihr, wenn ihr ein Andachtsbuch habt, oben drauf stellen. Und wenn ihr mit Lesezeichen ausgestattet seid, dann habt ihr das als Lesezeichen. Das ist das Motto unserer Kirche in diesem Jahr. Die Jahreslosung für das Jahr 2018. Unser tägliches Brot gib uns heute. Matthäus 6, Vers 11. Diese Zeilen stammen ja eigentlich aus einem sehr bekannten Gebet. Man sagt auch, andere Kirchen nennen das auch so Gebet des Herrn. Sie haben da noch mal eine andere Intention dahinter, indem sie nicht nur sagen, das ist das Vaterunser, so kenne ich das aus unserer Kirche, das Vaterunser, wir singen es, wir beten es. Manche sagen auch und legen da auch noch einen anderen Nachdruck hinein, das Gebet des Herrn. Jeder Christ kennt es eigentlich und fast jeder Christ kann es auswendig. Ich habe sogar schon in der Sprache Jesu hören können, in Aramäisch. Da habe ich sogar das vorgetragen bekommen, dieses Gebet. Warum halten wir uns daran fest? Warum pflegen so viele Christen diese Tradition? Egal in welche Kirche ich komme, es wird gebetet. Und wenn es gebetet wird, wie verhalte ich mich? Ich stimme mit freudigem Herzen ein. Es verbindet mich mit Menschen. Wenn dieses Gebet gesprochen wird, sind wir eines Sinnes. Es knüpft zusammen. Wir sind vertraut miteinander. Bei so viel lang anhaltender Tradition habe ich noch nie gehört, dass gegen dieses Gebet oder dessen Gebrauch in seiner Häufigkeit Proteste gab. Jeder, der sich zu Christus gehörig fühlt, stimmt mit ein. Das wiederum führt zu einem äußerst feierlichen Moment. Es macht uns bewusst, wir sind nicht allein. Viele Menschen glauben und beten noch, mehr als wir denken und uns immer bewusst ist. Lassen wir uns also ein auf die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, und beginnen wir mit unser. Als erstes fällt uns auf, wir beten auch für uns, ja? Also uns persönlich, ganz persönlich. Man könnte ja die Frage auch umdrehen. Wer ist unser? Unsere Familie. Unser Land. Unsere Welt. Wo sind die Grenzen für wir, uns? Dieses Unser ist so groß, wie wir bereit sind, es zu denken oder die Grenzen zu überschreiten. Wie sah Jesus unser? Wen verstand Jesus unter uns, wenn dieser Begriff so gebraucht wurde? Alle, die mit ihm einer Meinung waren? Alle, die ihm in gleicher Weise wie die Jünger nachfolgten? Jesus dachte unser tatsächlich anders. Anders, als wir es uns vorstellen, als sich sogar seine Jünger vorstellten. Schlagen wir auf, Markus 9, 38 bis 40 können wir gerne lesen und mitverfolgen. Markus 9, 38 bis 40. Johannes sprach zu ihm: Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Ihr sollt es ihm nicht verbieten. Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Also wir merken schon, Nicht nur bei uns, in dieser heutigen und jetzigen Welt gab es Abgrenzung und Eingrenzung und Absonderung, auch damals schon. Kurz in der Gegenwart Jesu. Unvorstellbar. Jesus ist an dieser Stelle sehr, sehr offen. Unser muss anders verstanden und gesehen werden. Jesus meint im wahrsten Sinne für alle Menschen. Er bricht das Verständnis der Jünger auf. Er reißt die Grenzen in den Gedanken ein. Er stürzt die Mauern im Kopf. Wir sehen das noch in einem anderen Beispiel, wenn ihr wollt, auch dort in Lukas 9, also das gleiche Kapitel, aber das andere Evangelium, Lukas 9, Vers 12 bis 13. Eine ganz andere Erfahrung, ein ganz anderer Bericht, eine ganz andere Intention. Es war spät geworden. Da kamen die 12 Jünger zu Jesus und sagten: Es wird Zeit, dass die Leute gehen, damit sie in den umliegenden Dörfern und Höfen übernachten und etwas zu essen kaufen können. Hier gibt es doch nichts. Eine ganz simple Feststellung. Ja, menschliche Bedürfnisse sind da, man muss essen und hier gibt es doch nichts. Und Jesus, wir kennen die Geschichte, gebt ihr ihnen zu essen, fordert Jesus sie auf. Aber wir haben doch nur 5 Brote und 2 Fische, entgegneten die Jünger. Oder sollen wir etwa für all die Leute Essen besorgen? Und so geschah es. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, segnete sie, teilte Brot und Fische, reichte sie seinen Jüngern und die Jünger gaben sie an die Menge weiter. Alle aßen sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch 12 volle Körbe. Für dieses Wunder gibt es keine rationale Erklärung. Die Erzeugung von Brot in dieser Menge und in dieser Unzahl kann man nicht damit erklären, dass durch irgendeinen Glauben Selbstheilungskräfte, wie wir das ja in der Medizin auch zum Teil kennen, wachgerufen werden. Nein, hier ist eindeutig ein Wunder geschehen. Hier war Gott selbst am Werk, unterstützt durch die Jünger, die bereit waren, dem Auftrag Gottes, dem Auftrag Jesus nachzukommen und das zu geben, was sie hatten. Nur, und das ist ganz, ganz wesentlich für meine Begriffe, durch die Hinwendung zum Nächsten und dem zum Vertrauen zu Gott, dass dieser Nächste ihm gleichfalls nicht gleichgültig ist, wurde dieses Wunder Realität. Für sich persönlich hat Jesus in der Versuchung auf dieses Wunder verzichtet. Wir kennen die Geschichte. So fühlen wir uns bereits von diesem ersten Unser in dieser Bitte voll mitgenommen. Dieses Unser enthält eine solche Wucht und Dynamik, der wir uns nicht verschließen können und wollen. Dieses Unser kennt keine Abgrenzung und Ausgrenzung. Dieses Unser kennt nur eins: Miteinander. Bereit zu sein, füreinander da zu sein, Hilfe zu gewähren, wo sie erforderlich ist. Und indem wir das Unser verstanden haben, kommt die nächste Wortgruppe auf uns zu. Tägliches Brot. Das heißt für den heutigen oder folgenden Tag nötige Brot. Tägliches Brot ist sozusagen der zweite Begriff, der uns trifft. Es geht um das Tägliche. Was ist das Tägliche, wenn wir täglich hören? Das Einerlei, das Triste, das sich stets Wiederholende, das mit der Zeit eintönig Werdende, das Langweilige und mit der Zeit anstrengend Werdende. Ein Kreislauf, der erst damit aufhört, wenn der Tod uns erreicht hat. Jeden Tag beginnt diese Bitte von vorn. Unser tägliches Brot, wie in der Wüste. Wir haben ein Bild vor Augen. Das Manna, das Brot für das Volk Israel bei der Wüstenwanderung. Das Brot für den heutigen Tag. Zu viel Brot gesammelt, es wurde schlecht. Nur so viel sammeln, wie gebraucht wurde. Man muss sich das vorstellen. Es war genug da in Hülle und Fülle. Man konnte es aufnehmen, aufsammeln, die sich die Taschen vollstecken und manche haben es getan. Es reichte für das ganze Volk. Es reichte für jeden neuen Tag. Den Rest sollte Israel liegen lassen. Ja, wo leben wir denn? Liegen lassen. Nicht mitnehmen, nicht mehr als nötig. Vertrauen haben, auch am nächsten Tag noch. Das zu viel wurde am nächsten Tag sofort schlecht. Es musste auch nicht auf Vorrat gegessen werden. Ich erinnere mich selber an eine persönliche Zeit, wo ich dachte, boah, ich weiß nicht, was morgen ist. Schnell essen, essen, essen. Es könnte ja sein, morgen, da gibt es etwas, wie hieß das hier heute, diese Gaststätte, das hat nicht alles das, was wir gerade mögen. Und so war ich auch konditioniert und dachte, ah, ich weiß nicht, wie es dann wird. Und ich, glaubt mir, das war die Erfahrung meines Lebens. Ich habe da zugenommen wie noch nie vorher. Diese Sorge und diese Angst, die war völlig unberechtigt. Es war immer, auch für mich damals in so einer Situation, wo ich glaubte, es kann nicht funktionieren, immer genug da. Es reichte für jeden Tag aufs Neue und satt zu werden. Und glaubt mir, es ist auch heute noch ein Wunder. Unser Brot reicht, den Hunger auf der ganzen Welt zu stillen. Und es ist unvorstellbar, dass es dennoch einen Hungerbericht gibt. Veröffentlicht im Oktober 2017 der UN gegenüber. Und jetzt darf ich dann bitten, mal die Folie, die nächste dann anzumachen. Da sehen wir eine Weltkarte, die in diesem Hungerbericht wiedergegeben wurde. Ich fange mal von hinten an. Das sind die Länder, die grauen, wenn ihr die auf der Karte seht und ihr seht, dass sie am meisten Afrika betreffen. Da fehlen am meisten Daten dafür. Das heißt also, diese Länder haben keine Daten für diesen Bericht geliefert. 35% und höher auf der Welt, das eben, wo wir die Prozentzahlen erheben können, haben eine sehr hohe Unterernährung. 25 eine hohe. Und ihr könnt das, also das ist die dunkelste Farbe hier, diese dunklen, und dann seht ihr hier diese ganz roten Farben, das sind dann 25 bis 34,9%. Und so geht es dann runterwärts und ihr seht, welche Länder und wie viele Länder davon betroffen sind. Und ihr seht auch in diesem großen Land China, wo wir ja den größten Anteil der Weltbevölkerung anteilig von den Ländern und von den Völkern haben, ist es auch mit einer geringen Unterernährung, also in dieser Kategorie sind die zu verstehen und zu sehen. Länder mit Hunger, ein lösbares Problem. Da können wir mal die nächste Folie bitte machen. Einer von 9 Menschen weltweit muss jeden Abend hungrig schlafen gehen. Hunger ist das größte Gesundheitsrisiko weltweit. Jährlich sterben mehr Menschen an Hunger als an AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen. Also wir haben immer wieder mal Zahlen, wo wir das ein oder andere hören, aber darüber fast nicht. Hunger. Und das ist das Interessanteste an diesem ganzen Bericht, ihr könnt ihn hier selber an dieser Stelle auch nachlesen und nachfinden. Hunger ist das größte lösbare Problem weltweit. Die nächste. Hunger in Konfliktgebieten verschärft sich weiter. Und das ist eigentlich der Kern und das Hauptproblem. In Konfliktgebieten, konfliktgeplagten Ländern wird die Ernährungssituation immer schlechter, informierten die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation und das UN World Food Programm, den UN-Sicherheitsrat. Humanitäre Unterstützung für die betroffenen Gemeinden bleibt daher extrem wichtig. Der jüngste Hungerbericht umfasst 16 Länder, Afghanistan, Burundi, ihr könnt das alles lesen, können wir zur nächsten Folie. Konflikte, und das ist eigentlich das Hauptthema, befeuern Hunger. Ein gemeinsamer Faktor, der die Ernährung der Menschen in allen 16 Ländern untergräbt, ist der Konflikt. Die Eskalation von Konflikten ist eine Hauptursache für den jüngsten Wiederanstieg des Hungers in der Welt. Wiederanstieg. Wir waren schon besser, genau. Das ist die Aussage. Wir können auch zur nächsten Folie dann nochmal gehen, bitte. Das war es dann an dieser Stelle. Wir kommen dann nochmal weiter drauf zurück. Wie sollen diese Konflikte gelöst werden? Und ich bitte nochmal eins zu verstehen, es geht nicht nur allein um kriegerische Konflikte. Natürlich haben wir die in erster Instanz vor Augen, kriegerische Konflikte. Und da denken wir an Jordanien, an Jemen, nein, nicht Jordanien, an Jemen, vielleicht an Syrien, vielleicht Afghanistan, da wo diese kriegerischen Konflikte sind. Vielleicht ist es uns auch noch in der Nähe bewusst, dass wir gar nicht so weit weg in Europa einen Konflikt haben, in der Ukraine. Hier sind aber Konflikte gemeint, die nicht nur mit Gewalt verbunden sind. Es gibt genug Konflikte, die auch mit Korruption und Betrug zu tun haben. Eine Form von Konflikten, die nicht unmittelbar mit Gewalt einhergeht. In diesem Jahr gab es ein weiteres Zusammentreffen afrikanischer Regierungschefs. Und ein einziger dieser Regierungschefs betrachtete die Lösung von Korruption als die Beseitigung von Hunger. Alle anderen haben sich davon nicht beeindrucken lassen oder beeinflussen lassen oder das als Thema überhaupt akzeptiert oder anerkannt. Aber, und jetzt klingt das wieder so, als wenn wir mit der Schuldverschiebung beginnen und mit den Fingern auf diese Regierungschefs zu zeigen. Es sind nicht nur die Chefs, die Verantwortungsträger, die sich bereichern und das Bestechungsgeld annehmen. Es sind auch die, die es geben, die mit Macht, Erfolg, Gewinn suchen und versuchen auf diese Weise ihren Vorteil für das Persönliche, vielleicht nach offen und nach außen dargestellt für die Gesellschaft, zu erwirtschaften und zu erbringen. Brot kann auf vielerlei Weise schlecht oder zur Mangelware werden. Wir leben in einem Land, wo alles sehr vorbildlich organisiert und strukturiert ist. Und ich kann euch sagen, ich weiß nicht, ob es euch jetzt betrifft, aber unsere Bundesregierung hat ihre Hausaufgaben gemacht. Ihr auch? Oder ich beziehe mich gerne mit ein, wir auch? Nächste Folie. Meine persönliche Checkliste. Für Ratgeber für Notfallvorsorgung und richtiges Handeln in Notsituationen. Habt ihr sie? Kennt ihr sie? Wisst ihr davon? Nächste Seite, bitte. Hier ist alles aufgelistet, was ihr euch für 14 Tage sozusagen bereithalten könnt, solltet, müsstet, um 14 Tage für eine zweiköpfige Familie sicher zu sein. Und ihr könnt uns ja mal ein paar Beispiele herausnehmen. Getränke, damit fängt es an. 28 Liter. Habt ihr so viel zu Hause für zwei Personen? 28 Liter. Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, 4,9 Kilogramm. Denken Sie daran, dass Gemüse und Hülsenfrüchte in Gläsern oder Dosen bereits gekocht sind und für getrocknete Produkte zusätzlich Wasser benötigt werden. Also es ist an alles gedacht. Es wird darauf hingewiesen, worauf man achten darf und soll und muss. Von Volleipulver, Milchpulver bis in alle Details müssen wir jetzt nicht eingehen. Es ist nur interessant. Es ist alles da. Die Informationen sind da. Sind auch wir immer wieder informiert? Sind wir uns dessen bewusst und sicher? Ich bin mit dieser Situation auch durch eine andere Geschichte aufmerksam geworden. Vielleicht komme ich nochmal direkt darauf zurück. Wir können weitergehen. Genau. Das ist der Auszug aus dem Ratgeber für Notfallvorsorge vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. So viel, wie wir sozusagen immer wieder auch mal bereit sind, uns zu vereinigen im Schimpfen auf die Regierung, hier sind die Hausaufgaben erledigt. Nur die Frage ist, wer hat den Ratgeber A? Wer hat sich auf diesen Ernstfall eingerichtet? Wer denkt ihn? Wer glaubt ihn, dass er für ihn zutreffend ist? Endzeit, in Anführungszeichen, heute die Anfangsfrage von der Bibelschule, vom Bibelgespräch, nicht Schule. Endzeit. Ja, es gibt viele Katastrophenfilme und eins ist schlimmer als das andere. Es kommt ja schon wieder ein neuer. Und dieser Spezialist für Katastrophenfilme hat sich ja auch schon wieder eine neue Episode aus dem täglichen und aus dem wahren Leben mit ausgedacht, was er einfach miteinander verknüpft. Müssen wir es tun? Es gibt ja auch andere Szenarien, die diese Sache beschreiben und deutlich machen. Und sie macht deutlich, wie fragil unsere Gesellschaft ist. Aber wir leben in Sicherheit. Ja, wir fangen an, einen Fußgängerzonen-Poller aufzubauen, weil wir auf einmal eine neue Gefahr erkannt haben, weil das Leben auf eine andere Art und Weise risikovoll geworden ist. Aber ansonsten, ja, wir haben uns noch gut daran erinnert, wie dieser Vielvölkerstaat Jugoslawien zusammenbrach. Und was jetzt in Rumänien ist, müssen wir auch nicht weiter betrachten. Das ist auch nicht gerade schön, was sich dort an politischer Entwicklung tut. Am Ende stellen wir fest, wir haben ein Riesenvertrauen. Und mit diesem Vertrauen leben wir alltäglich. Wenn wir das nicht hätten, dann würden wir allesamt krank sein. Aber worauf eigentlich? Worauf vertrauen wir? Dass es schon gut gehen wird? Dass die richtigen Leute an der Regierung sind? Nehmen wir teil an den Wahlen? Interessiert es uns, welche Vertreter wo, wie hinkommen? Und ich meine, und ich sage das wirklich jetzt, ohne jetzt für irgendeinen zu stimmen, es ist wichtig hinzugehen, es ist wichtig, Entscheidungen mit zu beeinflussen, auch wenn wir nicht bis ins letzte Grundsatz, Urteil und Detail mit Einfluss nehmen können. Aber nicht daran teilzunehmen, ist in jeglicher Hinsicht ein Fehler. Am Ende bleibt eine große Hoffnung unser Gott. Menschen, die ihm verbunden sind, die in dieser Verbindung auch Verantwortung leben. Gib uns heute. Also halten wir fest, keiner von uns, sage ich jetzt mal und behaupte es mal so, hat den Ratgeber. Ich habe ihn zwar mir mal runtergeladen, aber ich sage, ich habe das nicht jetzt abgehakt und befolgt. Alle setzen wir darauf, dass es schon gut gehen wird. Dass wir jeden Tag etwas neu kaufen können. Und die Katastrophen und Kriege in guter Tradition, jetzt guter Tradition, an uns vorübergehen. Also vertrauen wir auf Gott. Dann ist uns die Bitte doch ernst. Es ist ja für uns eigentlich schon selbstverständlich geworden, in den Supermarkt zu gehen und das Notwendige und darüber hinaus Notwendige zu bekommen. Der Markt trägt den Namen super zurecht für meine Begriffe. Ich kenne noch einen Markt, wie hieß das bei uns eigentlich? Bitte? Nee, Tante Emma Laden, ne? Ich meine in der Ostzone, da gab es auch Märkte, aber da gab es halt nichts. Das waren keine Supermärkte. Wir haben hier Supermärkte, da gibt es alles. Von A bis Z. Und ich muss mich nicht weit weg bewegen. Ich muss, in Anführungszeichen, noch nicht. Meine Frau sagt, ja, du bist ja gar nicht mehr beim Aldi. Ja, brauche ich doch nicht. Wieso? Ich habe einen Supermarkt um die Ecke, fahre ich zum Aldi, bezahle ich das, was ich da vielleicht spare, mit meinem Benzingeld, mit anderen Kosten obendrauf. Warum? Supermarkt. Es ist der helle, helle Wahnsinn. Was heißt es für uns, dass Gott gib uns heute? Auch unsere Lebensmittel werden schlecht und können verderben. Sie haben ein Verfallsdatum. Wir haben zwar Mittel und Wege gefunden, sie haltbar zu machen. Ja, das haben wir ja auch gemacht. Ich kann euch was verraten. Ich habe noch Einmachgläser gehabt und die waren so versteckt in einem Regal durch unseren Umzug von Rostock hierher. Die waren so weit unten drunter. Wir haben sie dann tatsächlich nicht aufgemacht, aber sie existierten noch, Rhabarbergläser. Eingemachte Rhabarber von vor über 20 Jahren. Also 1991 hierher gezogen und das davor haben wir die irgendwann mal geerntet. Überlegt das. Die haben wir dann tatsächlich jetzt weggeworfen. Wir können und haben Mittel und Wege, Dinge aufzuheben, aber sie verderben dennoch. Dürfen nicht mehr weitergelagert und verkauft werden. Wir machen das aus Sicherheitsgründen, aus Gesundheitsgründen. Und wir wissen, kann man eigentlich noch essen. Man darf sie nicht mehr verkaufen. Menschen haben sich dieser Sache angenommen, um die Not auch in unserem Land, obwohl wir alles haben, gibt es Menschen, die hungern. Auch hier in unserem reichen Land gibt es Armut, die zum Hunger führt. Und in diesem Wissen ist die Tafel für Deutschland als soziale Einrichtung entstanden. Und so heißt es auch hier, unser tägliches Brot gib uns heute. Die gemeinnützigen Tafeln schaffen einen Ausgleich. Sie sammeln überschüssige und qualitativ einwandfreie Lebensmittel und verteilen sie an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Könnte eine solche Not uns auch noch erreichen? Die Szenarien sind alle vorhanden. Und wir blenden sie aus, jetzt sage ich mal, unbewusst aus Gesundheitsgründen aus, dass diese Szenarien Realität werden könnten. Setzen wir auf Gott? Machen wir uns das bewusst? Helfen unsere Gebete? Hilft unser politisches Engagement? Ich habe schon mal auf die Wahlen hingewiesen. Wen können wir wählen? Wer ist wählbar? Wen sollten wir wählen? Welche demokratischen Mächten wollen wir die Oberhand geben? Es liegt auch an uns. Auch an unserer Entscheidung mit. Wer kennt Blackout? Also Blackout kennt ihr. Also wer Englisch kann, kennt Blackout. Aber kennt ihr auch Blackout das Buch? Auch so einer wie Schätzing, so ähnlich, der hat sich Gedanken gemacht. Und er hat sich Gedanken gemacht, bevor diese Dinge überhaupt Realität wurden. Aber sie waren schon in Ansätzen da. Diese Dinge werden jetzt Realität. Sie sind jetzt heute auf der Tagesordnung, in diesem Jahr, in den nächsten Jahren. Nämlich Elektrozähler, die jeder Haushalt hat. Ihr kennt alle Elektrozähler. Und es ist ja mühsam, ihr müsst den Zählerstand abliefern. Ach, heute gibt es ja Möglichkeiten. Seitdem ich Rentner bin, kümmere ich mich darum, meine Frau nicht mehr. Aber meine Frau wollte immer noch einen Zettel nehmen. Nee, sag ich, komm, Foto abschicken, Mail und weg. Aber auch das ist ja umständlich. Nein, wir sind in einer digitalen Welt. Wir können es dem Elektroanbieter erlauben, zu uns nach Hause zu kommen, den Elektrozähler abzulesen und sich die Informationen direkt zu beschaffen. Und dann braucht er gar nicht mehr von mir ein Foto haben und ich habe überhaupt keine Mühe mehr. Kein Aufwand, kein nichts. Dieses Szenario hat einer schon vorgedacht. Und welche Möglichkeiten und Konsequenzen könnten sich daraus ergeben? Und das führt zum Blackout, nämlich kein Strom mehr da. Also man versucht diese Elektronetze, und ihr habt das mindestens damit bekommen, als es um die Umweltenergie geht, um Windkraftwerke, um Transport von Strom, um Lagerung, um Aufbewahrung und auch da, ne, das ist auch interessant, alles begrenzt, alles zeitlich nur auf begrenzte Zeit vorgehalten. Aber ich lebe auch damit, ne, elektronisch, überall Strom, 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 Blackout, kein Strom mehr. Was passiert? Auf einmal, boah, kein Essen mehr. Kämpfe ums Überleben. Ein Buch über Energieausfall, beginnend in Deutschland, beginnend und weiter sich entwickelnd über Europa und. Unser tägliches Brot gib uns heute. Es soll keine Schwarzmalerei sein, es soll nur deutlich machen, wie fragil es ist. Und wir können auch sagen, als in meiner Kindheit habe ich Jules Verne gelesen und andere utopische Schriftsteller, Stanislaw Lem, die haben Dinge geschrieben, da haben die Leute gedacht, ach, das wird ja gar nichts werden. Und dann sind sie doch alle gekommen. Was ich sagen will, ist, alles, was ich denken kann, kann auch passieren. Das ist das, seitdem ich mich mit IT beschäftige, immer vorstellbar. Alles, was ich denken kann, kann auch passieren. Und deswegen merke ich, wie fragil wir sind. Und wie wichtig es ist, wirklich dieses Gottvertrauen zu haben und diese Sicherheit zu haben, abends mich hinzulegen und zu schlafen und gewiss zu sein, ja, ich bin zwar allein, ich bin ein ganz, ganz winziges kleines Staubkorn, aber da ist ein Gott, der ist da, der wacht, der ist über mir. Und dem lege ich diese Bitte nach unserem täglichen Brot immer wieder neu vor. Wenn wir gemeinsam die Bitte um unser tägliches Brot aussprechen, dann öffnen wir uns für den Hunger der Mitmenschen damals und heute. Wie wir festgestellt haben, ist der Hunger auch heute nicht weit weg von unserem Leben. Auch bei uns gibt es Menschen, die hungern. Und die Bilder von Hunger in der Welt gehören leider auch zu unserem Leben. Wenn wir um unser tägliches Brot bitten, dann nehmen wir in diese Bitte alle mit hinein, die sich nach dem Brot sehnen und solidarisieren uns mit ihnen. Es geht nicht allein um mein Brot. Es ist unser Brot, um das wir bitten. Dieses Brot ist etwas Köstliches. Und da muss ich eigentlich noch was hinzufügen, weil ich das einfach faszinierend finde. Nie vergesse ich einen Versuch, den wir in der Schule machen mussten. Ich weiß gar nicht, ob es müsste Chemie gewesen sein. Trockenes Brot, nehmt mal trockenes Brot in den Mund, kaut darauf. Also trockenes Brot, Schwarzbrot. Sehr lange darauf kauen. Und dann wurden wir gefragt, was schmeckt ihr? Und was für eine Antwort haben wir wohl gegeben? Es ist einfach wundervoll, wie Gott für uns sorgt. Er will nicht nur, dass wir satt werden, dass dieses triste, alte, einerlei Brot, nein, es soll uns auch schmecken. Und es schmeckt. Und was haben wir gesagt und getan? Was haben wir festgestellt? Unser Speichel enthält Enzyme. Und diese Enzyme zerlegen das Brot, worin? In Zucker. Wir brauchen den Zucker nicht in Übermaßen durch über andere Dinge uns selbst besorgen. Die Spucke in unserem Mund verflüssigt diese Stärke und die Enzyme spalten die Stärke sofort in Zucker auf. Das Brot schmeckt süß. Und süß ist auch der Inbegriff von Wohlstand. Süß ist auch der Inbegriff von sich wohlfühlen. Süß war unsere Antwort. Das Brot schmeckt süß. Unser tägliches Brot gib uns heute. Mit dieser Bitte mache ich mich bedürftig. Und ich bin es auch bis zur letzten Sekunde meines Lebens. Ich nehme Abstand von der Selbstüberschätzung, das, was mich nährt, was mich leben lässt und am Leben enthält, all das würde aus meiner eigenen Kraft erwachsen. Im Licht unseres Glaubens ist und bleibt es eine Gabe und ein Geschenk. Und Gott weiß schon, worin wir bedürftig sind und was wir brauchen, und er sorgt für uns in segensreicher Weise. In der Mitte des Vaters unser steht also der Mensch, stehen wir mit all dem, was wir für unser Leben brauchen. In der Mitte des Vaters unsers kommt es darauf an, wie ernst mir es ist, wie ich vor Gott stehe. Hier wird meine Haltung vor Gott offenbar. Bedürftig und dankbar will ich vor Gott stehen. Voller Vertrauen, dass er mich satt macht. Und das bekenne ich Tag für Tag mit meiner Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Amen. Amen. Unser Vater, wir danken dir, dass du uns sättigst, dass du uns tröstest, dass du uns Halt gibst und Sicherheit, uns Stärke bist in unserem Leben, jetzt, hier und heute und auch an einem jeden Tag, der noch vor uns liegt. Hab Dank, Herr, dass du uns liebst, dass du uns deinen Sohn für uns gegeben hast, dass wir durch ihn Heilsgewissheit haben, dass wir Erlösungsgewissheit haben, dass wir uns sicher sind. Du bist für uns gestorben und du hast Ja zu uns gesagt. Diese Liebe, Herr, wollen wir erwidern. Mit Dank, mit Lob, mit Preis, aber auch mit unserem Leben, indem wir anderen davon erzählen und andere darauf aufmerksam machen, indem wir für andere da sind, dass dein Wort Menschen erreicht und Menschen froh macht, glücklich, dankbar und auch zufrieden. Wir sind in deiner Hand geborgen, Herr, und in dieser Geborgenheit wollen wir bleiben und gib uns immer wieder auch neu den Mut, Gemeinschaft, Verbindung, Beziehung zu dir zu suchen, an einem jeden Tag. Und so segne uns, wenn wir auseinandergehen. Lass dein Wort in uns sein, wirksam, trostvoll und stärkend. Wir danken dir, Herr. Amen.
Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sabbattag und vor allem auch eine schöne Woche und viel Spaß am Dienstag.